Eine neue Woche und eine neue Stimme hinter den Kulissen der Bike-Szene. Herzlich willkommen zu Folge 8 von Single Trails and Single Malt. Heute unterhalte ich mich mit Weltcup-Fotograf Hoshi Yoshida. Ich habe mich mit ihm in seinem Office in Freiburg getroffen. Wir haben geredet über die Anfänge seiner Fotografie, die Zusammenarbeit mit SR Santo und die Aufgaben, die an ihn als Familienvater mit seinem Leben aus dem Koffer gestellt werden. Ich wünsche euch viel Spaß mit dieser Episode von Single Trails and Single Malt.
Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Wir haben ja schon so ein bisschen drüber geredet, wie wir uns kennengelernt haben und dass wir uns tatsächlich das erste Mal in La Palma am Strand, beziehungsweise in unserer Wohnung dort kennengelernt haben, als du dort mit Moritz Mielatz und Roger Rinderknecht fotografieren warst.
Ja.
Damals, und da sind wir eigentlich so das erste Mal über den Weg gelaufen und seitdem kennen wir uns halt schon echt einige Jahre und haben so ein paar Sachen schon miteinander erlebt. Und für mich ist es immer total interessant, so ein bisschen ein bisschen mehr von den Leuten zu erfahren, was man so beim Smalltalk einfach nicht mitkriegt. Daher würde mich interessieren, wo kommst du eigentlich her und wo bist du aufgewachsen und wie bist du aufgewachsen?
Also geboren wurde ich in Japan, das ist schon lange her. Ich sage jetzt auch nicht, wie alt ich bin. Und aufgewachsen bin ich in Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf, da wo auch viele Japaner leben. Bin dort zur japanischen Schule gegangen und zur deutschen Schule, also gleichzeitig zu zwei Schulen. Und bin eigentlich nur so zufällig zum Mountainbiken gekommen. Die Berge dort sind ja nicht ganz so hoch, also haben wir erstmal mit viel Streetfahren angefangen.
Okay. Und dann, wie lange warst du ungefähr dort? Hast du dann da auch angefangen zu studieren, oder?
Ja, zum Studium bin ich noch weiter ins Flachland gezogen, nämlich nach Münster. Da gibt es noch nicht mal Hügel. Aber das ist eine schöne Studentenstadt. Ich habe Design studiert und habe dann noch mein Diplom 2 in Wuppertal gemacht für Industriedesign. Und dann bin ich letztendlich dann in den Schwarzwald gezogen.
Und was ist jetzt dein aktueller Beruf oder deine Berufsbezeichnung, wenn es sowas gibt?
Ja, das ist wirklich eine schwierige Frage. Das fragen mich meine Kinder auch immer, wenn die dann gefragt werden, was macht denn dein Papa? Dann sagen die immer nur, ich jette um die Welt. Also wie gesagt, gelernt habe ich Industriedesign, bin aber dann zufällig in die Fotografie gerutscht während meines Studiums und lange Zeit sah es so aus, als würde ich halt eine Laufbahn als Fotograf einschlagen. Ich habe aber dann auch während des Studiums eine Agentur gegründet, die YX heißt. Und mit dieser Agentur habe ich damals eigentlich alles angeboten, von Design über Fotografie, über die Kommunikation. Das, was man heutzutage so Full-Service-Agentur nennt, ist das, was wir an Service angeboten haben. Und mittlerweile haben wir ein paar Leute hinzubekommen und wir sind jetzt ein Team von über 10 Leuten und bedienen damit halt einige Marken aus der Bike-Industrie.
Hat sich einiges getan seit dem Streetfahren in Düsseldorf?
Das auf jeden Fall, ja.
Wie bist du eigentlich zur Fotografie gekommen?
Ja, das war damals während des Studiums, als ich einen Ferienjob bei der Firma Nikolai gemacht habe. Ich habe damals eigentlich fürs Industriedesign-Studium halt 3D-Cut-Zeichnen gelernt und habe da konstruiert und habe in der Produktion geschweißt. War so in einer ganz anderen Sparte unterwegs, aber dann stand irgendwann die Eurobike bevor und Kalle Nikolai meinte so, ob ich schon mal eine Kamera in der Hand gehabt habe und ob ich mal eben ein paar Snapshots machen könnte für den Katalog. Und ja, so fing es an. Dann habe ich mir die erste Digitalkamera der Welt, glaube ich, geschnappt, die genau einen Megapixel geschossen hat und habe damit Fotos gemacht.
Hast quasi bei Nikolai auch Full-Service angeboten, also quasi von Schweißen über Fotos.
Ja, also der Praktikant bei Nikolai ist ja generell ein Full-Service-Dienstleister. Also Full-Service halt wirklich Full-Service, also ja. Vom Kaffee kochen, Messestand aufbauen bis 3D-Cut-Zeichnung machen. Oder Alu schweißen.
Ja, aber so lernt man halt, glaube ich, echt viel bei denen, ne?
Das stimmt, ja.
Wenn du so viel anbietest oder so viele Sachen machst, was würdest du sagen, ist so dein größtes Talent? Also es muss jetzt gar nicht mal so beruflich sein, sondern generell, was würdest du sagen, ist so dein größtes Talent im Leben, was dich halt weiterbringt?
Also was mich bisher am weitesten gebracht hat, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Talent ist, aber ich habe viel Glück gehabt einfach, dass ich zur richtigen Zeit die richtigen Leute getroffen habe. Und vermutlich habe ich denen auch zur richtigen Zeit das richtige Zeit wahrscheinlich, aber jedenfalls die ganzen Kunden, die ich jetzt habe, die sind über die Sachen gestolpert, die ich zum Beispiel bei Nikolai gemacht habe, Kataloge, Fotos und so weiter, und dann haben die sich für meine Arbeit interessiert und dann kam das eine zum anderen dann immer.
Das ist interessant, Paul Ripke sagt auch immer, er ist gar nicht so ein guter Fotograf, er hat halt einfach unglaublich viel Glück. Und das ist, und so ein bisschen wie er, scheint es bei dir auch zu sein, du hast halt, dir hat jemand was angeboten oder der hat gefragt, ob du das machen kannst. Und du hast einfach gesagt, ja, und dann bringe ich mir das halt dann schon dabei, wenn ich den Job habe, dann lerne ich das halt. Das ist halt echt eine coole Herangehensweise. Weil ich glaube, viele Leute haben halt echt so eher das Problem, dass sie halt immer denken, ja, kann ich das jetzt oder will ich das? Und wenn man sich halt was traut, so wie du oder Paul oder sonstige Leute, dann kommst du halt weiter oder dann kommen halt auf einmal Jobs dazu, die du vielleicht, wo du nie drüber nachgedacht hast, dass du die halt machen kannst.
Genau, also, ja, das ist ein ständiger Lernprozess auch.
Ja. Wenn man so, also früher gab es ja dieses Random-Heft, was der Dennis Stratmann gemacht hat, und da waren halt, es war halt einfach ein großes Bilderbuch von Bike-Fotos. Und du hattest eigentlich immer so diesen Analog-Teil da drin, also hast halt alle deine Analog-Bilder dort reingebracht. Was ist so die Faszination für dich an der Analogfotografie? Und machst du das immer noch viel?
Ja, ich mache das immer noch viel. Ich glaube, prozentual mache ich jetzt mittlerweile mehr als früher. Klar, also früher musste ich halt bei jedem Event liefern. Deswegen logisch, dass ich halt digital mit der DSLR fotografiert habe, weil es einfach schneller geht. Und als diese Anfrage von dem Random Heft kam, habe ich die ersten Ausgaben habe ich tatsächlich noch ganz normal mit Digitalfotos bebildert, aber dann habe ich gemerkt, dass die Fotografie im Mountainbike-Bereich schon recht inflationär ist. Viele Fotografen auch zu den gleichen Events fahren, auch teilweise an den gleichen Stellen stehen und auch relativ ähnliche Fotos dann schießen. Und dann habe ich mir gedacht, mach's mal was ganz anderes. Analog habe ich ja schon immer fotografiert, also immer nebenher. Das waren eben Szenen, die man normalerweise nicht veröffentlichen würde, die also für mich auch nicht die große Relevanz hatten. Aber mit einem etwas längeren Zeithorizont, wenn man sich jetzt zum Beispiel Bilder von vor 10 Jahren anguckt, bekommen die Bilder eine ganz andere Relevanz. Und ich fand das eben interessant bei der Analogfotografie, die ich ja geschossen habe und logischerweise nicht gesehen habe, was ich geschossen habe. Ist ja klar, also man hat ja kein Display. Also die Bilder, die man geschossen hat, landen in einer Filmrolle und dann werden die erstmal vergraben. Man vergisst die erstmal. Ja. Und Jahre später packt man die aus, scannt die ein, guckt sich die Vergrößerung an und dann erkennt man plötzlich ganz andere interessante Aspekte, die früher völlig irrelevant waren. Ja. Das fasziniert mich an der Analogfotografie.
Cool. Du bist halt so viel unterwegs und so umtriebig in der Mountainbike-Szene. Und früher, als es so diese Filme von Clay Porter gab mit Between the Tape oder The Tipping Point, haben wir tatsächlich immer so ein bisschen wie dieses Kinderspiel, wo ist Waldo, haben wir immer gespielt, wo ist Hoshi, weil du halt tatsächlich, ich glaube bei Between the Tape oder so, bist du nämlich 6-mal hinten durchs Bild gerannt mit deiner Kamera. Und also du warst halt tatsächlich super präsent oder warst halt einfach überall da. Mittlerweile hast du eine Agentur mit über 10 Leuten. Wie viel kommst du wirklich noch raus oder wie viel kommst du selber noch zum Fotografieren?
Ja, es wird tendenziell natürlich weniger, weil ich das dann eben auch auf mein Team verteile. Ich muss zum Beispiel bei den Weltcups auch nicht mehr von vorn bis hinten bleiben, also von Standaufbau bis Standabbau. Also da geht einfach auch sehr viel Zeit bei drauf. Wenn man einen ganzen Weltcup dokumentiert, ist man eigentlich das ganze Jahr unterwegs. Das kann ich mir jetzt natürlich auch mit Familie und so weiter nicht leisten. Aber ich suche mir jetzt einfach Events aus, die mir Spaß machen. Ich gehe auch auf Produktionsshootings, die einfach organisiert werden, also ganz frei von Events. So ähnlich wie du, Tobi, dass du eine Reise planst, dir eine Crew zusammenstellst von Fahrern und von Filmern und Fotografen und dann einfach irgendwo hin fahren und dann etwas produzieren. Also sowas mache ich jetzt auch gerne.
Ja. Wie schaffst du es mit 10 Mitarbeitern, 2 Kindern, einer Frau und dann noch die Verantwortung? 3 Kinder. Ja. 3 Kinder. Dann noch die Verantwortung für viele sehr große Marken, wo du halt das ganze Marketing machst. Wie schaffst du das alles zu handeln, wenn du da halt irgendwie trotzdem noch um die Welt fliegst und halt auch viele Zeit nicht da bist?
Ja, so dank der Online-Kommunikation kann man eine Firma auch sozusagen remote führen. Natürlich muss man hin und wieder präsent sein, das ist klar. Das Einzige, was nicht remote funktioniert, ist die Familie. Also da zählt nur Präsenz. Also das ist schon ein Spagat immer natürlich. Deswegen sind meine Reisen auch nicht mehr so ausgiebig wie früher, wo ich einfach auch viele Reisen einfach verbunden habe, wo ich dann einfach nonstop von einer Produktion in die nächste, von einem Weltcup zum nächsten gehoppt bin und gar nicht nach Hause gefahren bin. Das kann ich jetzt natürlich nicht mehr machen. Also ich muss immer wieder dann zu Hause Station machen und zumindest mal 2-3 Tage zu Hause sein.
Jedes Jahr, wenn wir auch irgendwie so sprechen und so ein bisschen das Jahr planen, dann sagst du, hey, nächstes Jahr will ich echt nicht so viel unterwegs sein, weil dieses Jahr war echt schon wieder viel. Und trotzdem schaffst du es halt irgendwie eben im Juni oder Juli schon deinen Senator-Status im Vielfliegen zu sichern. Hast du einfach so viel Arbeit oder reist du halt einfach auch super gerne?
Also ja, ich bin jetzt, sag ich mal, jetzt kein passionierter Reisender. Also vor allen Dingen auch diese langen Flüge nerven mich, weil man einfach viel Zeit verliert. Also die Zeit kann man viel besser nutzen, wenn man auf dem Fahrrad ist. Aber es ist Teil eigentlich meiner Arbeit. Deswegen akzeptiere ich das so, wie es ist. Und ich bin halt in einem internationalen Team beschäftigt. Also meine Kunden sind auch international. Das heißt, es bleibt nicht aus, dass ich reisen muss. Also ich bin gerne an verschiedenen Orten, aber wie gesagt, diese Reisezeit könnte gerne kürzer sein.
Du fliegst, glaube ich, heute Abend schon wieder einmal um die Welt, oder? Es geht nach Neuseeland?
Ja, richtig, ja.
Ja. Also, das ist ja so mit einer der längsten Flüge, die man, glaube ich, von hier aus machen kann.
Ja, das stimmt, ja. Genau auf die andere Seite, ja.
Du arbeitest seit Jahren für Suntour und ich habe da schon viel mitbekommen, wie du mit denen umgehst oder war halt bei Produktpräsentationen mit dabei. Und neben diesem ganzen Business hast du aber auch ein sehr zwischenmenschlich gutes Verhältnis oder ein sehr persönliches Verhältnis zu den Chefs dort. Also wie kommt das und wie ist das so?
Ja, man wächst da ja so rein. Ich habe da, glaube ich, 2004 das erste Mal einen Fuß in die Tür gesetzt, in Taiwan, im Werk. Damals war ich noch als Repräsentant von der Firma Nikolai dort für eine Patentverhandlung. Also ich war eigentlich auf der anderen Seite. Aber die haben sich, glaube ich, gewundert, dass ein Japaner für eine deutsche Firma arbeitet, die beiden Sprachen spricht und dann auch noch Französisch und Englisch. Und also sprachlich in Europa ganz gut.
Ganz gut aufgestellt.
Genau, ja. Und ja, so fing das eigentlich an. Und es hat natürlich Vorteile, wenn man Japaner ist in dieser Firma, weil eben das ganze Management japanisch ist. Und ja, es macht einen Unterschied, wenn man die gleiche Muttersprache spricht. Da kommt man dann, dann hat man schon einen anderen Zugang.
Ja. Die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland und Japan sind ja doch auch relativ groß. Hast du sehr viel japanische Einflüsse mitbekommen? Und was ist so der, also hilft es dir oft, dass du diese japanischen Einflüsse hast?
Ja, also das Seltsame ist ja, in mir schlummern ja zwei Persönlichkeiten sozusagen. Also einmal die japanische und einmal die europäische, würde ich mal sagen. Die europäisch geprägte. Und ich habe beides inne, aber der Vorteil ist, dass man sozusagen aus sich heraustreten kann und sich selber von außen betrachten kann. Das heißt, wenn ich manchmal zu deutsch bin oder manchmal zu japanisch bin, kann ich sozusagen einen Schritt raus machen und mich selber angucken und sagen, hey, das war jetzt aber ganz schön japanisch oder hey, das war jetzt aber ganz schön deutsch.
Was heißt das für dich? Also was ist ganz schön japanisch oder was ist ganz schön deutsch? Also wo sind da die Unterschiede?
Ja, das ist einmal in einer Konversation. Deutsche sind halt sehr direkt, die können auch mal gleich mit der Tür ins Haus fallen. Und wenn ich das dann zum Beispiel bei SS Antor in einem Produktmeeting mache, dann ertappe ich mich auch dabei, dass ich halt sehr deutsch bin manchmal. Oder wenn ich dann umgekehrt mich sehr zurückhaltend über Kritik äußere, und zu sehr dann auf Harmonie achte, dann bin ich nicht direkt genug, dann denke ich auch manchmal, okay, das war jetzt sehr diplomatisch japanisch.
Es ist manchmal schwierig für dein Team hier herauszufinden, ob das jetzt, also wie stark die Kritik ist, weil eben die, deine japanische Seite da zum Vorschein kommt und du das halt eher so versuchst schön zu verpacken. Hm. Ist das so, dass sie...
Ja, also hier im Team bin ich dann schon ganz normal deutsch.
Ich kann mich an so ein Event in Kalifornien erinnern, das Seattle Classic, da waren wir alle zum Essen bei MTV News eingeladen und ich hatte mir ein sehr schönes Steak gekauft und du hast gegrillt und mir dieses Steak sehr, sehr trocken gebraten und dann habe ich danach mit deinen Leuten hier im Büro gesprochen und die haben gesagt, ja, also wenn der Hoshi bei uns in die Küche geht, dann versuchen wir den da schon relativ schnell wieder zu entfernen, weil er nicht so gut kochen kann. Aber bist du eher so der Genießertyp oder bist du eher so der, ja, ich esse halt jetzt, weil ich muss ja irgendwas essen?
Also ich esse schon sehr gerne, auch gut, mag gutes Essen und ich suche mir wirklich auch selektiv aus, was ich esse, aber das Einzige, was ich nicht kann, ist wirklich kochen. Und deswegen hier im Büro sind es zum Glück alles passionierte Kocher und hier wird auch sehr gesund gekocht, aber ich bin dann eher so für den Abwasch dann zuständig.
Okay. ja, du fotografierst, wie du schon gesagt hast, seit Jahren irgendwie den Weltcup und wer das schon mal erlebt hat, der weiß, das ist halt ungefähr einer der härtesten Jobs, die du im Fotobereich machen kannst, weil es ist, das Wetter ist jetzt nass, es ist matschig oder staubig oder mega heiß und du musst dich halt super schnell bewegen. Aber was genau macht den Reiz für dich vom Weltcup-Fotografieren aus?
Ja, das ist ein hartes Training auf jeden Fall für jeden Fotografen, weil du auch immer nur eine Chance hast. Also die Fahrer fahren natürlich immer nur einmal vorbei und machen keine Wiederholung für dich. Ja, das sich professionell vorbereiten und sich auf einen Moment vorbereiten. Das ist ja eigentlich genauso, wie die Spitzenathleten sich für den Weltcup vorbereiten. Also da gibt es auch gewisse Analogien. Und man ärgert sich maßlos, wenn man verkackt, aber man freut sich auch extrem, wenn man einen guten Moment erwischt, den kein anderer Fotograf zum Beispiel erwischt hat. Und das ist etwas, was ich dann eben meinen Fotografen hier in der Ausbildung auch immer mitgebe, sich gut vorzubereiten bei den Weltcups. Und wenn man diese Weltcup-Schule einmal hinter sich hat, dann fallen einem die anderen Shootings dann etwas leichter.
Aber wie schaut so eine Vorbereitung auf so, also sagen wir, du kommst halt zum Downhill-Rennen, zu einer Strecke, wo du noch nie warst, wie schaut da so die Woche für dich aus oder wie bereitest du dich darauf vor?
Ja, das beginnt ja schon mit dem Trackwalk, also mit dem Streckeablaufen. Das macht man auch meistens mit den Athleten zusammen. Und die Athleten, die können dir auch die Linien schon sagen, die fahren. Die Strecken sind ja logischerweise abgesperrt. Mittlerweile auch.
Du bist da sehr, sehr viel in Kontakt mit den Fahrern schon beim Trackwalk?
Richtig, genau, ja. Weil die können dir auch sagen, wo die langfahren. Die Strecken sind ja abgesperrt. Du kannst ja nicht auf die Strecke laufen, sondern ja. Du bist in bestimmte Zonen hinter den Tapes sozusagen.
Sprechen die mit dir und sagen hier, da wird es ein cooles Bild geben? Also ist denen das wichtig, dass die quasi schon den guten Fotografen sagen, wo sie gute Bilder machen können, damit sie am Ende gute Coverage haben?
Nein. Also man spricht nicht über die Bilder, sondern okay. die sprechen nur über die schnellste Linie. Die wollen ja nur schnell sein.
Denen ist es auch im Grunde egal, ob da jetzt Bilder entstehen oder...
Sie wollen ja gewinnen. Sie wollen ja nur schnell sein. Ja. Schneller als die anderen. Okay. Und es gibt auch Leute, die Linie noch nicht verraten. Oder die Linien können sich auch natürlich während des Rennens verändern. Auch wetterbedingt können sich Linien verändern. Aber man weiß schon ungefähr, wie die fahren. Und als Fotograf überlegt man sich auch, welchen Style man fotografieren will, in welcher Körperhaltung oder welchen Sprung man fotografieren will oder welche Kurve. Und da überlegt man sich halt schon beim Streckeablaufen, welche Location sich eignen würde. Da muss man natürlich auch gucken, wie das Wetter ist. Im Wald kann es ganz schön dunkel werden, musst du Blitze aufstellen, dann musst du auch genau wissen, wo du die aufstellen darfst, denn ein Blitz kann auch ein Risiko sein für die Fahrer. Also man muss halt viele Parameter berücksichtigen. Beim Cross-Country-Rennen muss man die Strecke auch mit der Uhr ablaufen, weil es sind ja Rundenrennen und die werden ja immer schneller, die Athleten, also die Elitefahrer sind schneller als die U23-Fahrer, also fahren die schnellere Rundenzeiten, du musst dich schneller bewegen, du musst halt wissen, wie schnell du von A nach B läufst. Und dann musst du noch den Faktor einberechnen, wie viele Zuschauer dann an dem Tag unterwegs sind und deine Wege blockieren. Also ja. Musst halt im Schneckentempo testen, ob du diese Stellen auch rechtzeitig erreichst. Wenn du Blitze aufbaust, musst du natürlich nochmal 3-4 Minuten mehr einkalkulieren. Das gehört auch zur Vorbereitung. Dann gehört auch zur Vorbereitung, wenn du an einer Location es schaffst, mit mehreren Kameras mehrere Shots zu machen, da musst du natürlich vorher auch schon mal die Brennweiten ausprobieren und die Kameras auch schon mit den richtigen Objektiven ausstatten.
Ja. Okay, also sehr, sehr viel Vorbereitung geht da. Ja. Du bist aber auch, dann kommt halt das Training, die Leute fahren, da bist du aber auch nicht mit den Fahrern in Kontakt, dass du weißt, wer jetzt als nächstes kommt, weil dein Job ist ja jetzt nicht, wie bei vielen anderen, einfach das Rennen zu dokumentieren, sondern du hast ja einfach deine Kunden, die Bilder haben wollen. Das heißt, es wäre natürlich doof, wenn jetzt irgendwie McHenna kommt, den du fotografieren musst und du stehst aber halt gerade irgendwo im Gebüsch und während er vorbeifährt, weil so viele Chancen hast du ja dann eben auch im Training nicht, gute Bilder hinzubekommen. Bist du da so in Kontakt mit denen oder weißt du ungefähr, wann die kommen?
Ja, also man läuft ja immer morgens früh, bevor die Lifte laufen, also zumindest beim Downhill, wenn die Lifte laufen, durch die Pits, also durchs Fahrerlager und unterhält sich ja mit vielen Leuten. Also man unterhält sich mit den Mechanikern auch, wenn es Trainer gibt, dann auch mit Trainern und natürlich auch mit den Athleten. Die können dir dann schon vorher sagen, wann die Trainingsläufe machen. Oft ist es so, vor der Quali zum Beispiel gehen die noch trainieren, aber sagen dann selber, wir machen maximal 2 Läufe und dann müssen sie sich wieder ausruhen fürs Rennen. Das heißt also, man weiß, wann die Leute auf die Strecke gehen und wie oft sie die Strecke fahren. Und wenn man auf der Strecke ist, man weiß ungefähr, wie schnell die fahren und wie schnell die Lifte zirkulieren. Und da weiß man ungefähr, wenn also jetzt kein Platten oder irgendwas dazwischen kommt, in welchen Zeitabständen die kommen.
Ja.
Und ja, das verinnerlicht man irgendwann so, diesen Rhythmus. Und ja, dann
steht man halt da,
dann steht man schon da, wenn es passiert, genau. Aber oft genug habe ich auch schon Fahrer also verpasst und Fotos versemmelt, weil ich nicht rechtzeitig da war. Also.
Spannend, wie viel da einfach dazugehört, außer auf den Knopf zu drücken und wie gut man sich da vorbereiten muss. Du bist halt so sehr im Rennsport drin. Wie wichtig siehst du den Rennsport für die Bike-Szene?
Ja, der Rennsport ist, es ist Spitzensport natürlich. Das ist jetzt ist nicht die breite Masse, aber dort werden halt Produkte entwickelt, dort werden viele Dinge einfach entwickelt. Also es ist halt die Extreme, also die Strecken sind extrem, die Fahrer müssen sich extrem vorbereiten, fahren auch extrem gut, deswegen ist es auch im Weltcup. Und alles ist halt auf Spitzenleistungen getrimmt.
Also, jetzt mal so aus Sandtour-Sicht gesehen, entwickelt ihr wirklich viel mit den Profifahrern oder fahren die einfach mit eurem Material schnell?
Also natürlich werden auf den Rennen auch Materialien ausprobiert und neue Settings probiert. Also zum Beispiel eine Kartuschenarchitektur. Das sind winzige Details, die entscheiden, wie schnell zum Beispiel das hydraulische Öl durch die Kartusche fließt. Und das entscheidet dann, wie stark sich so eine Kartusche erhitzt, wie schnell die Kartusche Performance verliert und so weiter. Das sind so ganz kleine Details, die muss man fein tunen. Und nur so gewährleistet man halt am Ende eine schnelle Rundenzeit oder eine Fahrzeit.
Okay, also dann macht ihr quasi beim Weltcup oder bei der Weltmeisterschaft, macht ihr schon noch viel an den Gabeln, stellt es auf die Strecke ein. Das heißt, es ist nicht nur irgendwie Knöpfchen drehen, sondern es ist wirklich Produkte quasi wirklich testen oder für verschiedene Strecken gibt es verschiedene aufgebaute Kartuschen.
Ja, also getestet wird natürlich nicht bei den Weltcups. Bei den Weltcups muss das Setup schon stehen. Also man macht nur noch kleinere Anpassungen, aber man weiß ja ungefähr vorher schon, wie die Strecke aussieht und man versucht, diese Strecken auf ähnlich gearteten Strecken schon zu testen, also die Setups und diese Setups übertragen wir dann auf die Weltcups. Wenn man auf den Weltcups selbst anfängt, Tunings auszuprobieren, dann verliert man viel zu viel Zeit. Also auf den Weltcups müssen die Athleten Trainingsläufe abspulen, ohne eigentlich darüber nachzudenken, wie das Material eingestellt ist. Da muss alles sitzen eigentlich.
Okay. höher, schneller, weiter versus Vlogs und Abenteuer. Was denkst du, was ist so die oder wo geht so die Mountainbike-Kommunikation hin? Sind wir am Ende von Rampage und von eben diesen super krassen Sachen? Oder denkst du, das ist immer noch ein großer Teil dieser Wow-Effekt, dieses ihr seid doch alle verrückt? Gehört das immer noch zum Mountainbiken wie vor Jahren oder verändert sich das?
Ja, so Verrücktheiten gab es ja schon früher. Also wenn ich so an New World Disorder denke, war das schon damals das Verrückteste, was ich gesehen habe. Sowas braucht die Community auf jeden Fall. Man braucht ein breites Spektrum. Man braucht auf der einen Seite Vorbilder, man braucht Inspiration, man braucht aber auch eine gewisse Nahbarkeit. Das heißt also, es bringt nichts, wenn man nur Rampage zeigt, nur die krassesten Läufe vom Weltcup zeigt. Es ist sehr wichtig, auch einfach nur schönes, lustiges Fahren zu zeigen. ich finde auch immer spaßig, mir die Videos zum Beispiel von den Dudes of Hazards anzugucken. Die sind nicht professionell produziert, aber machen einfach nur Spaß zu fahren. Also man kriegt Bock, ja, aufs Rad zu steigen. Also das inspiriert einen ja auch. Und ja, man braucht das ganze Spektrum und das macht, glaube ich, die Mountainbike-Szene auch so, so bunt und interessant.
Also, okay. Jetzt, ich frage die Leute immer so nach einer Geschichte, die nur ihnen passieren kann. Was ist das bei dir?
Gute Frage. Naja, also ich habe schon, also wenn es nur mir passieren kann, dann ist es natürlich bei der Analogfotografie, vergessen einen Film einzulegen und ja, 40 Schüsse abzugeben, der Zähler von der Kamera geht weiter und du denkst, du hast jetzt 40 tolle Shots gemacht und machst auf, wunderst dich nur, dass der Film nicht zu Ende geht, der Zähler nur hochgeht und da war kein Film drin.
Das ist schon öfters passiert.
Zum Glück nur einmal, aber sowas passiert einem auch, glaube ich, nur einmal, weil man ärgert sich so schwarz.
Du bist eben so viel unterwegs, hast schon so viel gesehen und reist durch die Welt. Was steht noch oben auf deiner Liste an Ländern, die du unbedingt noch bereisen möchtest?
Also ich reise zwar viel, aber es gibt noch ganz schön viele große weiße Flecken auf meiner Landkarte. Also zum Beispiel war ich noch nie in Südamerika.
Okay.
Kaum zu fassen, ne?
Ja.
Ich war auch noch nie zum Beispiel in Indien. Also ja, es gibt noch viele Flecken auf der Erde, die ich bereisen würde.
Das heißt, so schnell geht's erstmal nicht, bleibst du erstmal nicht zu Hause, sondern ein bisschen was gibt's noch zu sehen.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Wenn man so viel unterwegs ist wie du, dann bekommt man natürlich auch so ein bisschen anderen Blick auf Deutschland. Wie siehst du Deutschland vor allen Dingen mit dem Hintergrund deiner zweiten Kultur? Und würdest du vielleicht auch gerne mal woanders wohnen?
Habe ich auch schon öfters mal nachgedacht. Ich glaube, ich hätte wenig Probleme, woanders zu wohnen. Aber es ist ja dort zu Hause, wo die Familie ist. Und die Familie ist nun mal in Deutschland. Und deswegen komme ich auch nach langen und auch schönen Reisen immer wieder gerne nach Deutschland zurück.
Okay. Morgen ruft ein großer Browserhersteller bei dir an und sagt, hey Hoshi, hier hast du das Budget, was du willst, um die Mountainbike-Szene medial zu revolutionieren. Was würdest du tun?
Warum Browserhersteller?
Oder irgendwer anders, der dir ganz viel Geld überweist.
Und ihm soll ich dann was machen?
Du kannst einfach mit dem Geld machen, was du möchtest, um deine Idee der medialen Sichtbarkeit von Mountainbiken zu revolutionieren. Also hattest du schon mal ein Videoprojekt im Kopf, was du unbedingt mal machen möchtest? Oder was denkst du, wie würde sich Mountainbiken medial noch weiter nach oben entwickeln? Zum Beispiel ins Fernsehen kommen oder was ist da so?
Ja, im Fernsehen war es ja schon.
Also, das ist schon ein bisschen her.
War schon ganz lange her, ja. Also medial, also ich bin auch nicht so ein Revoluzzer. Ich würde jetzt die Medienwelt nicht revolutionieren wollen.
Du bewegst dich auch schon sehr, sehr viel mit dem World of Mountainbike Magazin und mit allem bewegst du dich ja schon sehr, sehr viel in dieser Medienbranche.
Ja, ja, also Print und Internet, Video, ja, das ist alles schon vorhanden eigentlich. Puh, was würde ich mit dem Budget anfangen? Also,
einfach auf Reisen gehen, das ganze Budget verbraten.
Also ich habe ja so ein ähnliches Projekt für SR Santo gemacht zum Jubiläum. Da habe ich mir auch überlegt, was macht man für ein Projekt bei einem Jubiläum? Und letztendlich bin ich zu dieser Geschichte gelangt, dass ja die einzelnen Leute, die täglich mit dem Rad zur Arbeit fahren oder zur Schule, die das Fahrrad täglich nutzen, dass diese Leute eigentlich die Fahrradmarken groß gemacht haben. Und die Mountainbike-Marken leben ja auch von den Leuten, die ihre Home-Trails fahren und ihre kleinen Sprünge selber bauen und Spaß daran haben, mit Kumpels nachmittags rumzufahren. Also es sind halt nicht die höher, schneller, weiter Leute, die die Industrie groß machen. Also insofern würde ich, glaube ich, vielleicht mal ein Projekt widmen den Leuten, die die sozusagen die ganze Industrie sozusagen ernähren.
Das ist sehr cool. Das ist, damit hast du so recht und ich glaube, das wird es halt einfach sehr oft vergessen, wer am Ende tatsächlich auch einfach unsere Rechnung bezahlt. Also es sind halt nicht irgendwelche bekannten Fahrer, sondern am Ende sind es halt die Leute, die damit zur Arbeit fahren. Das Interview geht jetzt schon so ein bisschen zum Ende. Am Ende habe ich noch immer so drei Fragen, die oder drei Halbsätze, die du bitte ausfüllst. Und zwar, mein größter Erfolg ist,
wenn ich bei einem Sprung nicht verkacke.
Das bewegt mich.
Wenn ich das ist schwierig. Das bewegt mich.
Also es muss auch nicht unbedingt was mit Mountainbiken zu tun haben. Also generell, was bewegt dich als Person oder wofür interessierst du dich und was motiviert dich?
Also gutes Essen zum Beispiel.
Ja, okay. Und das letzte ist der beste Trail, den ich je erlebt habe. Auch das muss nicht unbedingt der Trail sein, sondern es kann auch einfach das Erlebnis drumherum sein.
Also ich glaube, das war schon so in Squamish, in British Columbia. Da sind wir versackt, bevor wir nach Whistler fahren konnten. Da bin ich am liebsten gleich geblieben. Ach, das waren richtig schöne Trails da.
Ja. Super cool. Hey, vielen, vielen Dank für die Zeit. Und mich hat total gefreut, auch mal so ein bisschen mehr von dir zu erfahren, wie nur diese Eurobike-Talks, wo man ja dann doch immer sehr flach daher redet. Von daher freut es mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank und ich wünsche einen guten Flug nach Australien.
Dankeschön. Bis dann.